Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Freunde, in Folge 84 hier bei Nachholspiel werde ich offiziell mein Karriereende verkünden.
Oh. Warum?
Denn mein Idol, Paulo Rink, hat uns endlich geteilt bei Instagram. Ich habe 83 Folgen darauf hingearbeitet, immer wieder kleine Andeutungen gemacht, seine großartige Karriere hier bei Nachholspiel aufleben lassen. Ich habe mich gegen euch so oft versucht durchzusetzen, eine eigene Paulo Rink Folge zu machen. Er hat so oft bei mir angerufen, hat gefragt, hey, wann kann ich mal bei euch vorbeischauen? Darf ich auch mal mit euch mit diskutieren? Und ich habe immer gesagt, ja, Mario ist jetzt neu dabei, der muss erstmal reinkommen und ich glaube, der mag dich nicht so
ein
gerne.
Ein Jahr lang muss der erstmal reinkommen.
Genau. Und ja, du hattest an sich auch immer Probleme mit Paulo Rink. Insofern, Paulo, vielen Dank und bald bist du dann noch bei
uns. Was hat er gesagt? Er hat schon immer in Nachholspielbettwäsche geschlafen.
Richtig, oder? Klar.
Ja, wir haben es so oft probiert, ne?
Ja, Olli, jetzt komm, nutze es, die Stallvorlage, zum Shop.
Was? Ach so. Ich weiß gar nicht, ob es auf nachholspiel.de und wenn man dann da oben auf Shop klickt, Bettwäsche bestellen kann von uns. Wenn ja, dann müssten wir mal nach, wo wohnt er jetzt nochmal? Curitiba oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo er genau wohnt, Paulo Rink in Brasilien, wo er jetzt ja Lokalpolitiker ist oder Regionalpolitiker. Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene. Auf jeden Fall macht er Politik und erzählt bei Instagram ständig, dass man sich doch jetzt fleißig die Hände waschen soll. Das finde ich sehr gut.
Brasilien ist ja gerade nicht so eine coole Reise, so ein cooles Reiseziel, aber...
Wegen Corona meinst du?
Wegen Corona. Ja, aber ja. Man müsste eigentlich uns drei mal rüberschicken, mit einer Kamera begleiten und dann suchen wir Paulo Rink.
Ja, irgendwann, wenn sich irgendwas Leverkusen-related mäßiges, Fußball-mäßiges nochmal jährt, vielleicht lädt Bayer Leverkusen ihn ja ein und dann schnappen wir ihn uns einfach. Weil dann ist Torben Hoffmann, sein ehemaliger Mitspieler und unser Podcast-Freund, ja bestimmt auch eingeladen und dann greifen wir ihn uns einfach. Dann werden wir einfach mit so einem schwarzen Van vorfahren, Sack drüber, rein und hierher und dann klappt das auch. Ja, nee, das war cool. Und vor allem das Witzige ist auch, ich habe es gar nicht zuerst gesehen oder wir haben es gar nicht zuerst gesehen, sondern erst, nachdem echt viele, viele von euch uns markiert haben oder uns geschrieben haben, so nach dem Motto, ihr habt alles erreicht, Paulo Rink hat euch markiert. Von daher schön, dass ihr genauso bescheuert seid, dass ihr da mitmacht. Es hat uns sehr gefreut. Mario, heute Folge 84. Paulo Rink ist heute nicht das Thema, mal wieder nicht.
Schade,
ja. Ja, es wird dramatisch. Allerdings mit Happy End, ohne jetzt zu groß auffahren zu wollen. Nimm uns doch mal mit, worum es heute geht.
Ja, Happy End ist ein großes Wort für das, was da passiert ist. Natürlich kann man das so sagen. Trotzdem war das Happy End nicht das Glücklichste, das es überhaupt bei diesem Thema gibt. Aber kurz gesagt, wir reden über den 11. April 2017. Ein Tag, der... das kann man wohl so sagen, niemals in Vergessenheit geraten wird. Es war nämlich der Tag, an dem ein Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt wurde. Es war der Tag des Champions League Viertelfinals, Dortmund gegen Monaco. Dortmund, da kannst du dich wahrscheinlich dran erinnern, gegen Monaco, Olli.
Ja, sehr gut.
Das Spiel, also nicht nur wegen des Attentats, sondern Champions League Viertelfinale kann man sich als Fan natürlich meistens dran erinnern. Es war 19.15 Uhr an besagtem Dienstag. Die Dortmunder vielleicht wissen das, die meisten Fans wohnen immer im Mannschaftshotel, das heißt Larive in Dortmund. Olli, weiß nicht, ob du dich da auskennst, aber man fährt da wohl nicht besonders weit zum Stadion. Ja. Man fährt raus, theoretisch ist es echt nicht weit, auf die Wittbroecker Straße. Ganz normales Hotel, ganz normaler Parkplatz und dann fährt man eben auch
gutes
an die Straße
Hotel.
An einer Hecke.
Ganz normales Hotel, ja. Würde ich jetzt nicht sagen.
Wie sich Mario auf einmal auskennt in NRW. Ne?
Ja, ja,
ja. Ja, das war ja eigentlich die große Tragödie meines ersten Jahres mit euch beiden, dass mir immer jegliche geografische Kompetenz abgesprochen
Nein.
wird hier, sobald es rausgeht, sobald man das Allgäu verlässt. Aber das ist okay, ich stehe dazu. ich stehe dazu, das ist überhaupt nicht schlimm. Auf jeden Fall fährt man raus. Das Hotel ist natürlich gut, das ist völlig klar, wenn da Borussia Dortmund wohnt. Normal war in dem Sinne, das hatte einen Hotelparkplatz davor, das war öffentlich einsehbar, da war nichts abgeschottet und so weiter, weil das einfach kein Hochhausklotz ist, wie man es aus New York oder sonst woher kennt, sondern das war einfach ein recht normales Gebäude. Also der Bus fährt raus an einer Hecke vorbei und plötzlich knallt's. Ich glaube, jeder kann sich daran erinnern, wie er dann vielleicht zum ersten Mal davon gehört hat. Es war nicht so ein Knall, wie man es vielleicht öfter mal kennt, dass da einfach Steine auf den Bus geworfen werden. Denn nach ein paar Sekunden war den Leuten im Bus klar, das war eine Explosion und damit auch ein Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB. Ja, Jungs, und deswegen würde ich sagen, die erste Frage gleich mal an euch. Wann habt ihr zum ersten Mal davon gehört, dass da vor dem Champions-League-Spiel nicht alles mit rechten Dingen zugeht und nicht alles den Weg geht, wie es normalerweise der Fall ist?
Ich glaube, ich war damals sogar im Sender, also bei Sky Sport News. Und ich kann mich erinnern, dass natürlich so wie oft, wenn du davon erfährst, erstmal so eine große Hand über dem Kopf oder Hände über dem Kopf Atmosphäre vorhanden oder gegeben war und keiner so wirklich wusste, was gerade passiert. Dann weiß ich aber auch, dass wir immer dieses Mannschaftshotel im Hintergrund gesehen haben und diesen Bus und dass einfach sehr, sehr viel im Dunkeln erstmal getappt wurde.
Ja, ich habe damals mit Daniel zusammen einen Platz in so einem Wirtshaus reserviert und habe dann da an der Leopoldstraße in München, habe dann da zusammen das Spiel gucken wollen und wir saßen auch ganz, also Daniel natürlich nicht, aber ich natürlich ganz stumpf im Trikot auch, wie ich dann so bin, beim Fußball gucken und wollte da unbedingt dieses Spiel sehen, denn ich wusste, klar, Viertelfinale, da hast du immer schwere Gegner und so und Mbappé, dieses Supertalent. Aber irgendwie dachte ich, ah, komm her, da machen wir jetzt den Halbfinaleinzug klar. Endlich mal wieder irgendwie Erfolge in Schwarz-Gelb. Und dann heißt es nur, ja, also weil da kein Ton lief in diesem Wirtshaus, verzögerte es sich. Und irgendwann gab es ja dann auch im Stadion irgendwie auf der Leinwand diese Durchsagen oder diese Meldung. Leider muss das jetzt hier abgebrochen werden, also es wird nicht zu diesem Spiel kommen. Und da wusste ich erstmal gar nicht, was los war. Und dann habe ich rumtelefoniert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit einem von euch telefoniert habe, denn Mario, du warst ja auch im Sender. Aber irgendwie haben mich dann so über 3-4 Ecken, ich war damals auch noch nicht bei Twitter, Daniel war bei Twitter und hat dann so ein bisschen gelesen. Und als dann rauskam, oh fuck, Anschlag, da spielt sich natürlich erstmal total viel im Kopf ab. Und das, was dann endgültig der Grund wohl für diesen Anschlag war, das ist natürlich gar nicht irgendwie im Bereich des Möglichen gewesen. Man denkt natürlich erstmal an irgendeinen linken, rechten, religiös motivierten oder was weiß ich was für einen Anschlag. Also das war, also wie Hans schon sagt, Hände über dem Kopf. Also es war verrückt.
Ja, ich kann mich auch noch recht gut erinnern. Ich war nämlich wirklich auch an dem Abend bei Sky im Sender und ausgerechnet an diesem Abend zuständig für die Planung des nächsten Tages, beziehungsweise erstmal natürlich des Abends. Das war in dem Fall nicht der beste Tag dafür, weil es natürlich alles drunter und drüber ging, wenn du mit allen Reportern da in Kontakt treten musst und erstmal grob die Lage einschätzen musst. Das ist so ein Tag gewesen, den ich nicht vergessen werde. Übrigens, es kam dann recht schnell eine E-Mail auch von Leuten, die da vor Ort waren und uns angeboten haben, bei Sky damals Bilder zu kaufen von vor Ort und so. Das waren dann wirklich kuriose Geschichten, wie dann plötzlich Angebote reingetrudelt sind an verschiedene wahrscheinlich Medienunternehmen. Aber das nur am Rande. Wir bleiben jetzt mal natürlich an jenem besagten Abend. 19.15 Uhr, Bus ist losgefahren. Wie gesagt, die Explosion hat stattgefunden, habe ich schon gesagt. Im hinteren Bereich des Busses war es vor allem schlimm. Da ist eine Scheibe zerbrochen, eine beziehungsweise mehrere, aber an einer war es besonders schlimm, denn die Splitter von der Scheibe haben den Spieler, den spanischen Verteidiger Marc Bartra getroffen. Das war für ihn ein größerer Schock wahrscheinlich noch als für den Rest der Mannschaft, weil er sich dabei verletzt hat. Er hat laut zu schreien angefangen. Hat damals auch Marcel Schmelzer hinterher dann gesagt, dass es eben Bartra recht schnell erwischt hatte, bevor eigentlich alle anderen schon auf dem Boden lagen, hat man schon gewusst, mit Bartra stimmt was nicht. Sven Bender hat scheinbar aus dem Fenster geschaut und hat noch eine weitere Detonation beobachtet, dann hat er dem Busfahrer gesagt, gib Gas, halt ja nicht an. im Bus ist natürlich Panik ausgebrochen. Wie kann es auch anders sein in so einer Situation? Einige Spieler haben sich dann auf den Boden geworfen. Es waren nicht nur Spieler dabei, sondern auch Betreuer, Trainer waren dabei. Andere lagen in ihren Sitzen, haben sich reingekauert. Ja, man wusste nicht, was passieren würde, ob weitere Explosionen kommen würden oder nicht. Und dann wurde kurze Zeit später, im Endeffekt ging das ja alles sehr, sehr schnell, obwohl es den Leuten da wahrscheinlich vorkam wie Stunden, aber dann wurde recht schnell alles wieder ruhig. Man hat im Nachhinein festgestellt, dass in den Sprengsätzen, in den Dreien, 90 Metallstifte versteckt waren, die noch 250 Meter entfernt gefunden worden sind hinterher. Einer steckt im Bus in einer Kopfstütze. Man kann also von Glück reden, dass der Kopf des Spielers, der da saß, nicht an Ort und Stelle war. Und man hat hinterher herausgefunden, bevor wir nachher ins Detail gehen, dass die Sprengsätze per Handy gezündet wurden. Darüber wollen wir natürlich jetzt gleich ausführlich sprechen. Wir rufen gleich auch noch unseren ehemaligen, also meinen ehemaligen, Olli Deiner immer noch, Hans auch ehemalig, Sky-Kollegen Sascha Baczynski an. Er kennt sich natürlich bestens aus mit dem BVB, ist immer wieder mit der Mannschaft unterwegs und hat damals auch das erste Interview geführt mit Marc Bartra, nachdem er operiert wurde nach dieser Verletzung. Jetzt wollen wir aber erstmal Sascha Fligge hören, den Pressemann des BVB von jenem Abend. Er bringt uns auf den Stand der Dinge, was passiert ist, kurz nach dem Attentat.
Marc Bartra wird in diesen Minuten operiert. Hat eine gebrochene Speiche im rechten Handgelenk und hat diverse Fremdkörpereinsprengungen im Arm. Die Mannschaft, vertreten durch ihren Kapitän Marcel Schmelzer, hat gerade eben mit mir telefoniert. Sind natürlich alle nach wie vor sehr geschockt und in ihren Gedanken bei Marc.
Ja, man merkt, Sascha Fligge ist echt, der ist ja der Mediendirektor des BVB seit vielen Jahren und ist, ja, würde ich jetzt mal sagen, normalerweise wirklich ein sehr sachlicher Mensch und der auch, ja, jetzt nicht dafür bekannt ist, da jetzt irgendwie großartig emotional zu werden in der Öffentlichkeit. Aber ich habe mir jetzt in den letzten Tagen, denn das ist ja auch kein Geheimnis, wir besprechen natürlich immer vorher so ein bisschen, über was für ein Thema wir sprechen werden. Und habe ich mir dieses Interview nochmal angeschaut und man merkt wirklich, wie er so ins Nichts schaut und wie ihm so zwei, dreimal so die Stimme fast wegkippt.
Ja, ich glaube, weil Mario ihm ja auch ganz gut uns verdeutlicht hat mit dem Splitter, der in der Kopfschütze
gerade ist. Was noch hätte alles passieren können.
Ich glaube, dass du diese Gedanken in dem Moment auch gar nicht verdrängen kannst. Auch wenn natürlich am Ende mit Marc Bartra der Einzige wirklich schwer verletzt war. Aus diesem Bus hätte da noch viel, viel mehr passieren können.
Ich glaube, ein Polizist, oder Mario? Ein Polizist wurde, glaube ich, auch noch verletzt. Insgesamt echt nur zwei Menschen.
Genau.
Also was heißt nur, aber wenn du überlegst, ne, 250 Meter weit noch die Splitter, ein Ding steckt in der Kopfstütze, da kann halt, ja, das will man sich gar nicht ausmalen.
Ja, es hätte ganz anders ausgehen können. Es stimmt, Olli, es gab noch einen Polizisten, der verletzt wurde. Es fuhr natürlich wie immer vor so einem Champions-League-Spiel ein Polizist auf einem Motorrad vor dem Bus und auch der ist eben bei der Explosion verletzt worden. Er hat ein Knalltrauma erlitten und wurde dadurch arbeitsunfähig. Der Bus wurde insgesamt, kann man vielleicht noch kurz dazu sagen, im vorderen und im hinteren Bereich oberflächlich zerstört. Also oberflächlich deshalb, weil es nicht den gesamten Bus in die Luft gejagt hat, sondern eben die Scheiben erstmal außen geborsten sind. Der hat verstärkte Scheiben, der Bus, aber er ist nicht gepanzert. Also das ist jetzt keine, nicht wie man sich's vorstellt, wie wenn der US-Präsident kommt, sondern das ist natürlich ein Bus, der geschützt sein muss. Ist klar, wenn da eine Champions-League-Mannschaft drin sitzt, aber man rechnet nicht mit Terroranschlägen beziehungsweise mit Explosionen in der Nähe des Busses. Deswegen wurde der natürlich schon teilweise zerstört, aber er ist nicht in die Luft geflogen, der gesamte Bus. Es gab, wie gesagt, drei Sprengsätze, der vordere und der hintere, die waren in besagter Hecke an der Hotelausfahrt auf dem Boden versteckt. Die haben, so wie es sich der Bombenleger vorgestellt hat, funktioniert. Deswegen ist eben der Bus vorne und hinten in Mitleidenschaft gezogen worden. Der mittlere Sprengsatz, der war in ungefähr, hat man hinterher festgestellt, in einem Meter Höhe angebracht und deswegen hat er nicht ganz so gut seine Wirkung entfalten können, weil er zu hoch platziert war. Zum Glück muss man natürlich im Nachhinein sagen und für alle Physiker unter uns, ich weiß nicht, wie ihr da in der Schule wart, aber ich kann euch sagen, die kinetische Energie der Stifte, also die 90 Stifte, die da versteckt waren, waren 139 Joule. Wem das jetzt nicht viel sagt, Experten sagen, mehr als 79 Joule sind normalerweise lebensgefährlich. Boah. Das war am Ort der Explosion. Die haben natürlich an Fahrt verloren und an Kraft. bis sie am Bus ankam und so weiter, aber es war immer noch hoch genug, um Leute ernsthaft zu verletzen und wenn es blöd geht, eben auch zu töten. Nach und nach ist dann durchgesickert, dass das Spiel nicht stattfinden wird. Die Spieler sind natürlich aus dem Bus erstmal wieder ins Hotel gegangen. Das war ja nicht weit entfernt. Haben da noch, ich glaube, so knapp 1,5 bis 2 Stunden am Hotel verbracht, sind dann nach Hause gefahren. Davon gibt's ja dann auch Bilder. Also Aubameyang ist damals von seinem Bruder abgeholt worden. Sven Bender, Marcel Schmelzer und Nuri Sahin haben das über das ganze Hotelareal sozusagen verlassen, über eine spezielle Straße, die da eingerichtet wurde, oder einen speziellen Weg, der da gesäumt war von Polizei- und Feuerwehrautos. Und man hat Polizisten gesehen mit Gewehren in den Händen und dann kam eben ein BVB-Kleinbus und hat einige Spieler abgeholt.
Das ist ja, also wenn ich das schnell einwerfen darf, das ist ja, glaube ich, nach so einem Anschlag immer das Schlimmste für alle Beteiligten, dass du eben noch keinen Täter, noch keine Täterin hast.
Vor allem muss man ja auch im Hinterkopf haben, als Fußballer, wenn du im Bus getroffen wirst, das ist nun mal das Gefährt oder das ist nun mal der Transportweg, den du in deiner Karriere, ich habe jetzt sofort vor Augen, wie Christian Pulisic neben diesem BVB-Kleintransporter da stand und dann kurz davor war, dann quasi abends dann nach Hause gebracht zu werden, der einfach da wirklich, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, 18, 19, wie auch immer, mit weit aufgerissenen Augen wirklich völlig, ja, schockiert und neben sich. Und wenn der, wenn du überlegst, wenn der 18, 19 ist, dann wird er noch 13, 14, 15 Jahre alle paar Tage mit so einem Bus von A nach B gefahren werden. Und wenn du jedes Mal dieses Gefühl hast, okay, die Türen gehen zu und jetzt bin ich hier drin. Und was passiert jetzt?
Ja.
Das ist so das, was ich mir sofort gedacht habe, so scheiße, es ist eben nicht passiert irgendwie bei irgendeiner, keine Ahnung, es gibt Attacken wie jetzt von mir aus bei John F. Kennedy, wo du sagst, ja gut, offenes Cabrio, dann machen wir ab jetzt einfach, dann verstärken wir das Auto und dann das Dach zu, okay, passiert dann nicht mehr. Nee, dieser Bus, du kommst ja nicht drum herum, du musst mit diesem Bus von A nach B fahren. Das ist so krass für die Psyche.
Ja, und ich denke da jetzt auch gerade so ein bisschen an eine Situation, die wir hier in München hatten, wenn wir an den Amoklauf vom Olympia-Einkaufszentrum denken. Auch da war ja erstmal eine total schräge Nachrichtenlage gegeben und keiner wusste so wirklich, was passiert. Und wir waren ja damals hier auch in der Stadt unterwegs. Und wenn du dieses Gefühl mal dir wieder vor Augen führst und das jetzt mal mit den Dortmund-Spielern vergleichst, die dann alle nach Hause fahren müssen, auch wahrscheinlich dann im Privatauto ohne große Sicherheitskolonne, das müssen sehr belastende Minuten gewesen sein.
Ja, an diesem Tag, Hans, wenn du es gerade ansprichst, war ich ebenfalls in dieser Planung für den nächsten Tag, als das in München passiert ist und war dann recht schnell mit Sky News in Verbindung gebracht, die aus London angerufen haben bei uns, ob sie Übertragungswagen haben können. Und dann war ich auch noch in besagter Position, als die Terroranschläge in Paris waren, bei Deutschland gegen Frankreich. Also es fällt mir gerade ein, immer wenn irgendwie was Schlimmes passiert ist, dann saß ich ausgerechnet in dieser Planung für den nächsten Tag. Naja.
Ich rufe jetzt auch das nicht mehr den Notruf an, immer nur bei dir, wenn irgendwas ist.
Ich bin nee, ganz also froh, ehrlich, dass, wenn ich das so sagen darf, dass Mario nicht mehr bei uns arbeitet.
Ja,
wenn man das so zusammen in Zusammenhang bringt, dann bin ich da natürlich jetzt auch froh. Aber wirklich, das war 3 von 3 habe ich da gehabt. Naja, wir gucken weiter, was ist im Stadion passiert. Es waren ja schließlich schon Fans da, haben auf die Mannschaften gewartet, haben aufs Spiel gewartet, haben natürlich sich auch gefreut auf ein Champions League Viertelfinale in Dortmund. Aber es hat sich dann natürlich recht schnell rumgesprochen, das, was passiert ist, dass die Mannschaften nicht am Stadion angekommen sind. Zumindest die Dortmunder Mannschaft nicht. Bei Monaco weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, ob die schon da waren oder was mit denen war. Auf jeden Fall haben die Monegassen, also die Fans, angefangen Lieder zu singen, als sie mitbekommen haben, was passiert ist, und das waren Dortmund-Lieder. Also sie haben auch einfach nur Dortmund, BVB und sonstige Sachen skandiert und versucht, die Fans zu unterstützen. Währenddessen haben natürlich im Innenraum schon die Entscheidungsträger getagt. Die mussten ja überlegen, was passiert eigentlich. Das Spiel ist heute abgesagt worden, wann können wir das nachholen und so weiter. Dazu wollen wir jetzt mal Reinhard Rauball hören, der war da involviert.
Es ist natürlich eine für die Spieler extrem schwierige Situation, aber die Spieler sind auch Profis und ich bin der Auffassung, dass die Spieler das wegstecken werden und dass sie in der Lage sind, morgen auch ihre Leistung abzurufen.
Ja, das ist eine Aussage, also
die du heute auch nicht mehr hören würdest.
Nein, und die,
glaube ich,
die
auch,
er wahrscheinlich auch 3 Tage später nicht mehr so gesagt hätte. Ja, Fußball ist ein Geschäft, natürlich. Ich glaube, das soll jetzt nicht doof klingen, wenn er selber mit im Bus gesessen hätte, hätte er diese Aussage nicht getroffen.
Das glaube ich auch. Das ist ihm auch damals vorgeworfen worden, dass er eben eigentlich unbeteiligt war, aber natürlich Borussia Dortmund als Verein vertreten hat. Aber da sind natürlich jetzt, vielleicht gehst du auch darauf jetzt ein, Mario, sind natürlich wieder ganz, ganz viele Faktoren auch gegeben, die dann auch so ein bisschen diesen ganzen Wirtschaftszweig Fußball vielleicht auch nochmal unterstreichen, ja, oder?
Diese, an diesem Fakt, wann wieder gespielt wird, ob wieder gespielt wird, wie wieder gespielt wird, da hängt ja so viel dran in dieser Situation. Da werden am Ende noch Leute rausgeschmissen, beziehungsweise Verträge nicht verlängert und so weiter. Da werden wir in den nächsten Minuten ja auch noch drüber sprechen. Also das war wirklich, wie der BVB beziehungsweise einzelne Personen im Nachgang mit diesem Thema umgegangen sind, nicht intern, sondern auch so in dem nach außen tragen, in der Kommunikation, in der Außendarstellung, oh, das tut mir als Dortmund-Fan schon sehr weh.
Ja, ich glaube, die Aufarbeitung des BVB ist noch eine Geschichte, da müssen wir uns nachher noch drüber unterhalten, das auf jeden Fall. Jetzt wollen wir ganz kurz über den nächsten Tag sprechen, denn wie wir es gerade gehört haben, also Terminplan hat auch hinterher der Sascha Flegge nochmal gesagt, der Terminplan lässt keine andere Möglichkeit zu, deswegen muss am nächsten Tag schon gespielt werden. 18.45 Uhr war es dann. Thomas Tuchel überhaupt nicht begeistert gewesen von dieser frühen Spielansetzung. Am kommenden Tag, er hat gesagt, wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, die haben wir nicht bekommen. Kann ich ehrlich gesagt völlig nachvollziehen. Momentan denke ich auch, das, was Hans gerade gesagt hat, es wäre nicht mehr möglich, wenn man die Welt heute anschaut, wie sie ist, dass man einfach die Leute da am nächsten Tag wieder rausschickt, nachdem sie einen Attentat am eigenen Körper erfahren haben, dass sie dann Champions League spielen sollen am nächsten Tag. Aber es war eben vor 4 Jahren wirklich so. Die Mannschaft musste spielen. Es hieß dann auch, also von der UEFA hieß es, die Entscheidung, das Spiel am Mittwoch um 18.45 Uhr nachzuholen, wurde nach einer Sitzung im Stadion des BVB am Dienstagabend unter Beteiligung von UEFA, Vertretern beider Clubs und den Behörden vor Ort getroffen. Also das klingt schon so, als wären da eigentlich alle einverstanden gewesen, wobei ich nicht glaube, dass das wirklich der Fall war. Die Anstoßzeit hat man dann wohl aus logistischen Gründen gewählt, sodass Monaco am selben Abend noch nach Hause reisen konnte. Also da hat man wirklich auf alles irgendwie geachtet, außer auf die Dortmund-Mannschaft, die am Tag davor nur knapp dem Tod entgangen ist.
Mario, BVB, ganz kurze Frage. Ja? Ich meine, man hat es natürlich dann offiziell so dargestellt, aber was kam so von Seiten Monacos? Haben die irgendwie gesagt, Leute, das ist jetzt hier gerade echt unmenschlich, was hier passiert?
Also soweit ich weiß, hat sich Monaco da sehr, sehr korrekt verhalten. Ich glaube, die hätten keinerlei Druck ausgeübt auf die UEFA oder auf den BVB vor allem, um zu sagen, hey Leute, komm, also so schlimm war das doch jetzt alles nicht, ihr müsst morgen spielen. Soweit ich weiß, ist das nicht passiert. Weiß nicht, ob da Olli vielleicht da noch mehr weiß aus Dortmunds Sicht, wie das damals war, aber ich glaube, dass Monaco sich da fair verhalten
hat. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Monaco war in dieser ganzen, also wenn wir jetzt mal alles aufzählen, ne, UEFA und BVB und die einzelnen Spieler und Monaco, Trainer, Präsidium, was weiß ich was. Also ich glaube, dass Monaco der einzige Faktor oder der einzige Player in diesem ganzen Brimborium da war, der sich korrekt verhalten hat, beziehungsweise so verhalten hat, dass er, also ich glaube, dass die Monegassen, ich kann mich daran erinnern, dass die Monegassen auch akzeptiert hätten, wenn es weiter verschoben worden wäre.
Das meine ich auch. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass Monaco darauf gepocht hat, dass sie um 18.45 Fußball spielen. Nee. Sondern vielmehr stellt sich ja die Frage, ist das jetzt noch ein faires Duell, wenn die eine Mannschaft traumatisiert ist und die andere...
Wenn du die Bilder gesehen hast, und wenn ich jetzt dran denke, wird mir echt ein bisschen komisch, wenn du die Bilder gesehen hast von den Spielern nach dem Spiel, Sokrates, der Innenverteidiger damals beim BVB, der ja wirklich vor nichts und niemandem zurückschreckt und Angst hat, der nach diesem Spiel, nachdem er vor die Südtribüne tritt und applaudiert, in die Hände klatscht, Rotz und Wasser heult und so viele Spieler haben Tränen in den Augen. Und zwar nicht, weil sie das Spiel aus der Hand gegeben haben, sondern eben, dass sie überhaupt spielen mussten und weil ihnen immer wieder vor Augen geführt wurde, was da gestern Abend passiert ist. Das war kein Spiel unter normalen Bedingungen. Da war es einfach nicht möglich, Fußball zu spielen. Wie gesagt, es würde heute alles nicht mehr passieren, aber fest steht, meiner Meinung nach, hätte es auch damals nicht passieren dürfen.
Ja, es gab natürlich auch ein Ergebnis dieses Spiels, selbst wenn da eigentlich das Ergebnis zweitrangig war, aber der BVB hat es gar nicht schlecht gemacht, aber hat 2-3 verloren. Das Rückspiel in Monaco hat Dortmund dann auch verloren, 1-3, also der BVB ist ausgeschieden. Wir wollen jetzt nochmal ganz kurz reinhören in die O-Töne von Thomas Tuchel und Nuri Sahin nach dem Spiel in Dortmund, also nach dem Spiel, das einen Tag nach dem Attentat stattfinden musste.
hatten wir das Gefühl, dass wir behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unserem Bus geflogen. Und eine halbe Stunde später war die Entscheidung, ja dann morgen um 18.45 Uhr.
Ich weiß, dass es um sehr, sehr viel geht. Ich weiß, dass wir hier liefern müssen. Wir wissen auch, dass wir heute hier antreten müssen, aber man sollte auch nicht vergessen, dass wir Menschen sind. Und ja, war nicht schön heute.
Das ist aus heutiger Sicht auch krass, oder? Also damals, ich kann mich erinnern, als man sich das Spiel dann angeschaut hat, dachte man sich, okay, Fußball geht weiter und irgendwie krass, dass die spielen müssen. Aber es ist schon so, dass er ja damit einsteigt. Wir wissen, dass wir liefern müssen und sie haben in dem Fall auch noch verloren. Und dann kommt erst so dieses Entschuldigende, naja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind auch Opfer eines Anschlags.
Es gab Argumente von einigen Leuten rund um den Verein und auch es wurden Sportpsychologen herangezogen. Und da haben einige Leute gesagt, naja, das ist so ein bisschen dieses, ich sage es mal übertrieben, wenn du vom Pferd fällst, schnell wieder aufsteigen, um diesen Schock zu verdauen. Und da war es jetzt so ein bisschen, der Fußball ist auch eine Möglichkeit der Ablenkung. Was aber natürlich, also was... Ja, jeder Mensch ist anders, was für zwei, drei Spieler bestimmt zugetroffen hat. Es gab aber und es gibt immer noch Spieler im Kader von Borussia Dortmund, die jetzt noch dabei sind, die damals dabei waren, von denen ich weiß zu 100%, dass sie immer noch in Behandlung sind, deswegen in regelmäßigen Abständen, dass sobald eine Tür zuknallt, Matthias Ginter hat das damals ganz gut gesagt, jedes Mal, wenn irgendwo eine Tür zuknallt oder jedes Mal, wenn irgendein Hund bellt, also irgendein lautes plötzliches, nicht vorher zu erwartendes Geräusch auftritt, zuckt er zusammen. Marcel Schmelzer hatte kurz nach diesem Anschlag Ähnliches in den Medien gesagt. Also vielleicht ist es bei zwei, drei Spielern so, dass sie dieses Spiel gebraucht haben, schnell, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber das Spiel ist halt auch irgendwann vorbei. Und ja, nach diesen 90 Minuten fährst du halt wieder nach Hause. Im Zweifel mit dem Bus. Und dann ist alles wieder da.
Ja, ich glaube, die sind damit ein bisschen... Ja, vielleicht allein gelassen worden, klingt hart, aber wahrscheinlich ist es so, weil ich glaube, es verpasst wurde, dass sich um jeden Spieler gleich gekümmert wurde, weil es eben genauso ist, wie du sagst, Olli, jeder Mensch tickt so ein bisschen anders, manche haben das recht gut verarbeiten können, manche eben gar nicht, manche haben hinterher den Verein verlassen, weil sie einfach nicht mehr in diesen Bus steigen konnten, wahrscheinlich auch. Es gab Zerwürfnisse zwischen Trainer und Verein, da kommen wir alles später noch dazu, wir kommen später auch noch natürlich dazu, wer der Attentäter war, warum er das gemacht hat und so weiter, wollen jetzt aber erstmal noch Marc Bartra hören. Wir haben es vorhin schon angekündigt, Sascha Baczynski, den wir jetzt gleich anrufen, hat damals das erste Interview geführt mit Marc Bartra nach der Horrornacht von Dortmund. Also hier Marc Bartra auf Spanisch, aber natürlich auch mit deutscher Übersetzung.
Fue un momento que fueron, no sé, que 10, 15 minutos que estuvimos ahí, que no sabía qué pasaba. No sabíamos.
Als es geknallt hat, wurde mir ganz heiß. Überall. Es waren so 10 oder 15 Minuten. Da wusste ich nicht, woher es kam, was da eingeschlagen hatte, was überhaupt los war. Irgendwann dachten wir dann, dass uns jemand attackiert hatte. Vor Schmerzen und wegen des Schocks bin ich immer wieder fast weg gewesen. Zum Glück kam unsere Physiotherapeutin. Ich habe gerufen, Doktor, ich brauche dich, ich habe starke Schmerzen. Sie hat mir ins Gesicht geschlagen und zu mir gesagt, Marc, bitte schlaf nicht, please don't sleep, stay strong. Ab da konnte ich nur noch an meine Tochter denken und habe zu mir gesagt, Marc, du kannst nicht schlafen, du darfst nicht gehen, du musst hier bleiben. Ich habe nicht mehr an Fußball gedacht, sondern nur noch an meine Tochter. Ich musste am Leben bleiben. Die Gesichter meiner Kollegen waren unglaublich. Ich habe noch nie so viel Schock und Terror in Gesichtern gesehen. Die Physiotherapeutin kam, ich lag am Boden und wir wussten nicht, ob noch mehr Bomben kommen oder was immer das war. Wir haben einfach gewartet. Diese Minuten haben sich für mich wie Stunden angefühlt.
Tumbado en el suelo porque teníamos miedo de que vinieran más bombas o lo que era, ¿no? Y ya está, al final.
Ja, da bekommt man schon Gänsehaut, muss man sagen, wenn man Marc Bartra so hört, auch wenn man sich selbst zurückerinnert, wie es an besagtem Abend im April 2017 war. Und jetzt haben wir den Mann bei uns, der sich als Sky-Reporter unter anderem mit Borussia Dortmund beschäftigt, um den BVB kümmert und deshalb auch mit Marc Bartra zuerst gesprochen hat, nämlich nach dem gewonnenen Pokalfinale gegen Frankfurt in dem Jahr, das gab es ja auch noch, Sascha Baczynski. Hallo Sascha, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, grüß euch.
Sascha, wir haben das Interview gerade gehört zwischen dir und Marc Bartra. Wie war es für dich damals ganz persönlich mit Marc Bartra zu sprechen, nachdem eben dieses schreckliche Attentat passiert ist?
Ja, war natürlich schon eine,
eine komische Situation und hoch emotional. Also mir war es damals auch wichtig, ich habe da eine Kollegin mit dazu genommen, Nadine Ramirez, die ist spanische Muttersprachlerin. Und es war für mich auch wichtig, dass man da wirklich, wenn er erzählen möchte, und man hat gemerkt, dass er da wirklich in dem Moment das gerne mal schildern wollte, wie das aus seiner Sicht war und vielleicht sich auch so ein bisschen was von der Seele reden wollte, dass er das dann auch auf Spanisch machen konnte, einfach weil er da wesentlich emotionaler auch geworden ist und da natürlich auch die richtigen Worte so suchen und finden konnte, wie er das wollte. Und das war hoch emotional. Man hat gemerkt, wie schockiert er immer noch war, wie gerührt er auch ist, wie die Erinnerungen zurückgekommen sind. Ich meine, er hat ja dann auch sehr, sehr dezidiert beschrieben, was da passiert ist, wie er sich gefühlt hat, wie seine Gedanken waren. Und das ist natürlich auch ja ein Interview, das du als Reporter nicht immer machst und was dich dann natürlich auch emotional auf jeden Fall berührt, ganz klar.
Was hat er selbst als Person für einen Eindruck auf dich gemacht? Also vielleicht auch schon vor dem Interview, als ihr euch zum ersten Mal gesehen habt, als ihr aufeinander zugegangen seid, als es klar war, dass es um dieses Thema gehen würde, war er sehr nervös vor dem Interview oder ist er recht gut damit umgegangen mit der gesamten Situation? Wie war das auch für dich?
Ja, schon zurückhaltend. Also hatte ich auch den Eindruck, ich meine, Marc Bartra war jetzt nie jemand, der unbedingt, oder ist nie nicht jemand, der unbedingt laut ist. War er auch vorher nicht beim BVB, aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass er sehr zurückhaltend ist, dass er genau weiß, dass ja auch diese Fragen kommen. Ich meine, wir hätten damals dann auch wir hätten mit dem Pokalfinale angefangen, natürlich die Fragen zum DFB-Pokalerfolg. Er hatte da ja auch schon wieder gespielt, das muss man sich auch mal vorstellen, ein paar Wochen nach dem Ereignis war er Teil dieser Pokalsiegermannschaft. Aber man hat schon das Gefühl gehabt, okay, er weiß, er muss da oder er will da jetzt gleich drüber reden und dass er da schon sehr zurückhaltend war, sehr bescheiden war, sehr bedacht dann auch war und auch sehr, ja, man hat schon gemerkt, dass er zurückgeht zu diesem Ereignis und da die Worte wählt und da natürlich auch man dann gemerkt hat, dass das auf jeden Fall noch was mit ihm macht, ganz klar, weil er ist gerade dann mal ein paar Wochen her.
Sascha, was glaubst du, wie groß die Auswirkungen des Anschlags waren am Ende aufs große Ganze gesehen? Also wenn man jetzt mal auf die Mannschaft schaut und auf den Trainer, Tuchel war später weg, einige Spieler sind auch weggegangen, es gab dann auch noch Ärger zwischen den Führungspositionen, sagen wir mal, und dem Trainer. Hatte das Ganze auch so ein bisschen mit Traumabewältigung zu tun? Was glaubst du, dass eben einige Spieler und auch der Trainer den Verein verlassen haben?
Definitiv. Also ich glaube schon, dass dieser Anschlag eine große Zäsur war beim BVB, was den Trainer angeht, was Thomas Tuchel angeht. Er hat es ja auch dann irgendwie von ein paar, ich weiß gar nicht genau wann, dann auch nochmal betont, dass er das selber auch als einen Grund gesehen hat, warum er beim BVB dann gehen musste. So sehe ich das auch. Danach kam es zum großen Bruch. Ich meine, die Verbindung zu Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, die hat ja immer schon so ein paar Risse, aber danach kam es dann im Zuge der Kommunikation ganz klar zu einem Bruch. Er musste dann auch gehen nach dem DFB-Pokalfinale. Marc Bartra hat ja den Verein dann auch verlassen. Ein gutes halbes Jahr später ist er dann im Winter 2018 gegangen, da in der Halbserie. Und das war auch ganz klar ein Grund oder eine Folge dieses Busanschlags, weil er es in Dortmund, glaube ich, auch einfach dann nicht mehr ausgehalten hat, da ihn alles oder vieles daran natürlich erinnert hat, was da passiert ist und er dann einfach auch einen Neuanfang brauchte. Und ich, das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber dieses Ereignis hat den BVB ganz, ganz klar beeinflusst und hat auch wirklich dazu geführt, dass es da auch personelle Veränderungen gab. Einfach weil, muss man sich auch mal vorstellen, weil natürlich jeder damit unterschiedlich umgeht mit so einem Ereignis, jeder das anders verarbeiten, verkraften muss. Und das hat dieses Team, das hat den Verein schon verändert, würde ich sagen, ja.
Sascha, bei dem Punkt will ich gerade mal ansetzen. Was weißt du denn über die, sagen wir mal, individuelle psychologische Betreuung unmittelbar nach dem Anschlag? Denn ich kann mir gerade vorstellen, es gibt wahrscheinlich dann ein Team von Sportpsychologen, die an erster Stelle sind, aber hat man dann darüber hinaus noch professionelle externe Hilfe dazugeholt?
Also wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich ja. Also wenn man sich das mal überlegt, es kann ja eigentlich auch gar nicht anders sein. Also das ist ja was mit dem oder ein Ereignis mit dem Spieler, gerade die ja noch in einer ganz anderen Bubble leben als wir jetzt zum Beispiel, noch geschützter und fern von irgendwelchen Problemen, ja eigentlich nie zu tun haben und zurechtkommen müssen. Und ich glaube schon, dass der psychologische Beistand und so, wie ich es noch in Erinnerung habe, dann auch ausgeweitet wurde und die Spieler natürlich da Gelegenheit hatten, auch wenn sie denn wollten, auf jeden Fall mit jemandem zu sprechen, ganz klar.
Sascha, was ich ja sehr interessant fand, war, dass in den folgenden Wochen und Monaten, als es dann irgendwann dieser mutmaßliche Täter, als er dann quasi festgenommen wurde und dann kam es zu der Verhandlung und dann gab es ja immer wieder Spieler, die vorgeladen wurden als Zeugen. Und die sind teilweise, ich kann mich noch erinnern, Rafael Guerrero ist mit Tränen in den Augen da raus aus dem Gerichtssaal. Glaubst du, also ich habe mir dann immer überlegt, okay, das ist ja jetzt alles dann schon Wochen und Monate her und da ist so viel passiert und man ist mit seiner Familie dann zusammen, hat Fußballspiele gespielt, hat teilweise Erfolge zusammengeholt. Glaubst du, dass so ein Spieler in Dortmund selber, weil man ja auch immer wieder in diesem Hotel ist und in einem Bus fährt und immer wieder diese Strecke zurücklegen muss, wo das ja damals passiert ist, dass man das überhaupt aus den Kleidern schütteln kann? Also ich meine, Marc Bartra ist, du hast es richtig gesagt, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später zurück nach Spanien, wahrscheinlich auch, weil es einfach nicht mehr geklappt hat. Ich stelle mir das nur sehr schwierig vor, das da rauszukriegen aus den Kleidern.
Ja, denke ich mir auch. Also ich denke auch, dass das genauso ist, gerade wenn du vor Gericht, du hast gerade richtig gesagt, dann nochmal aussagen musstest. Der Prozess, der war ja im Januar, ich meine Januar 2018, da mussten ja einige nochmal aussagen. Da erlebst du das natürlich auch nochmal alles mit. Ich weiß auch, dass wir haben das natürlich auch begleitet, da auch mit Psychologen nochmal gesprochen, die dann auch ganz klar oder die dann auch gesagt haben, klar, du gehst dann nochmal durch diesen Prozess. Und im Nachhinein, die Spieler werden da sicherlich dran denken. Also es ist ein Trauma, ganz klar. Und ich habe ja gerade schon gesagt, jeder geht da anders mit um. Manche, die haben wahrscheinlich nach einem halben Jahr, denken dran zurück und denken sich irgendwie, wow, gut gegangen nochmal, klar, jetzt muss ich weitermachen. Und andere, die träumen da wahrscheinlich heute noch von. Oder wenn sie da vorbeikommen, haben immer noch ein komisches Gefühl. Da ist jeder eben individuell anders. Aber auf jeden Fall, die daran beteiligt waren, bin ich mir sicher, bis zum heutigen Punkt, da gibt es irgendwelche Situationen, wenn es irgendwo laut knallt, wenn sie irgendwas mitbekommen, dass sie dann zusammenzucken. Das haben auch einige Spieler dann im Anschluss, danach noch ein paar Monate später gesagt. Dann fühlen sie sich auch erstmal sofort daran erinnert. Das ist ganz klar Traumaverarbeitung und wie schnell das jeder schafft, ja, das ist dann unterschiedlich.
Ja, Sascha, du sagst es gerade, dass eben die Spieler alle unterschiedlich damit umgehen, aber dass man sich eben bei bestimmten Situationen immer wieder daran erinnert. Was mir gerade eingefallen ist, ist eigentlich der BVB noch in diesem besagten Mannschaftshotel oder haben sie das auch gewechselt aus Traumabewältigungsgründen? Weißt du das?
Der BVB, der ist nach wie vor in diesem Hotel. Das ist ja das Larivé in Dortmund und da fährt der Bus dann raus, genau da ist es passiert und da ist man nach wie vor.
Okay. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Hat mich gewundert jetzt gerade, weil ich dachte, das ist bestimmt das Erste, was sie da gewechselt hätten. Aber na gut. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war schön, dass wir uns mal wieder gehört haben, wenn auch leider zu keinem fröhlichen Thema, sondern zu einem traurigen. Aber ich bin sicher, wir rufen dich irgendwann mal wieder an, wenn es um was Positiveres geht. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich, nächstes Mal mit dir über was Schönes zu sprechen.
Alles klar, so machen wir es. Danke euch.
Ja, was mir gerade so aufgefallen ist, wir haben ja in der vergangenen Folge, in der Hannover 96 Folge, auch viel über Robert Enkel gesprochen und haben ja auch mit Christian Schulz darüber gesprochen, mit unserem Gast, dass sowas ja auch zusammenschweißen kann, so ein negativer Schockmoment, so etwas Schreckliches, dass das so eine Mannschaft zusammenschweißen kann, dass dann auf einmal Großes daraus erwachsen kann. Und so war es ja in der Saison dann auch. Man hat sich irgendwie dann wieder gefangen, hat den Abstieg vereitelt und in der kommenden Saison, dann ist man sogar auf Platz 4 gelandet und ist durch Europa gereist. Das war ja dann irgendwie Hannovers glorreiche Zeit, zumindest das erste Mal seit dem Pokalsieg 92 mal wieder irgendwie europäisch gespielt zu haben. Und jetzt bei Dortmund, naja, vielleicht ist auch der Unterschied so ein bisschen so, man hat zwar den Pokal gewonnen, aber auf lange Sicht, man hat den Trainer verloren, ein Trainer, der unschwieriger Charakter ist, aber der auf jeden Fall die Mannschaft sportlich gut angeführt hat. Aber vielleicht ist auch der Unterschied, dass das auch jeden Spieler einzeln getroffen hat. Also dass das nicht so zusammengeschweißt hat, im Gegensatz zu Robert Enke, wo man sagen kann, wir spielen jetzt für Robert.
Und das Ereignis darfst du auch nicht vergleichen, denn wir haben im Fall Enke natürlich den Freitod und im Fall Borussia Dortmund einen böswilligen Anschlag von außen. Mhm. Und dann hast du auch
du hast diese
lange Ungewissheit, wer ist der Täter, was sind die Motive, kann uns im privaten Raum auch sehr viel passieren und dass du dann als Mannschaft vielleicht irgendwo wie im Fall Hannover 96 so ein Ereignis hast, was sich zusammenschweißt, war in Dortmund, wie man ja auch im Nachhinein gesehen hat, dann nicht der Fall, weil dann doch jeder für sich das Ganze verarbeiten musste und Marc Bartra zeigt, der dann unmittelbar danach auch gewechselt ist, es ist dann einfach in den Köpfen drin und du hast es vorhin mit diesem Bild, man kann es nicht aus den Kleidern schütteln, verglichen. Ich glaube, dass ja so etwas einer Mannschaft in erster Linie schadet.
Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was am Tag des Attentats passiert ist, was eigentlich der Tag des Fußballspiels hätte sein sollen. Das war dann allerdings einen Tag später und jetzt gehen wir nochmal einen Tag weiter. Denn wir müssen auch noch aus juristischer Sicht natürlich darüber sprechen, was eigentlich passiert ist, wer das Ganze sich überlegt hat, wer es durchgeführt hat und warum vor allem. Also es gab am Tag nach dem Spiel einen Tipp aus Börsenkreisen. Jetzt denkt man sich natürlich mal, Moment, was hat die Börse damit zu tun? Aber es gab in Frankfurt ungewöhnliche Vorgänge rund um die BVB-Aktie. Denn kurz vor der Explosion am Mannschaftsbus hatte jemand auf einen fallenden Kurs der Aktie gewettet. Also kurz gesagt, je niedriger der Kurs fällt, desto mehr gewinnt man. Vielleicht kennt ihr das aus Casino Royale, wo der Bösewicht auch mal drauf setzt, dass die Kurse fallen und der dann
geschortet, so ein Flugzeug. Nennt man das, glaube ich, oder?
Ja, der wollte bei Casino Royale, also in dem James Bond Film, wollte der da so ein Flugzeug explodieren lassen, damit eben die Kurse fallen des Flugzeugherstellers. Und genau das war im Prinzip das, was derjenige, auf den man dann recht schnell gekommen ist, verursachen wollte, was die BVB-Aktie betrifft. Derjenige, der das gemerkt hat, war kein Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde, sondern, ja, man sagt, ein anonymer Insider. Aber man kann so viel sagen, es war ein Österreicher und der ist BVB-Fan. Deswegen ist dem das aufgefallen. Ach. Der hat dann den Verein informiert und der Verein hat dann das Bundeskriminalamt informiert. Und eigentlich hat trotzdem zuerst, muss man auch ehrlich sagen, kaum jemand daran geglaubt. Das klang wirklich zu sehr wie aus einem Film. Die Ermittler haben sich nicht zu geäußert. Das war gut, muss man sagen, denn während eines laufenden Verfahrens äußern die sich ja normalerweise sowieso nicht. Aber in dem Fall war auch einfach nichts abzusehen, dass schon recht schnell einer zur Verantwortung gezogen würde. Ein wichtiger Hinweis kam von der Commerzbank. Die haben gesagt, Moment, es gab eine Person namens Sergej W. Jetzt sind wir wieder beim True Crime Podcast, wo man die Nachnamen abkürzt. Also ein Sergej W., der hatte über die Comdirect, also das ist eine Tochter der Commerzbank, 3 Optionen für die BVB-Aktie erworben. Den Großteil davon erst am 11. April, also genau dem Tag des Anschlags. Und dann ist man recht schnell auf die Fährte gekommen. Man hat recherchiert zu Sergej W., was ist das für einer, kann der da eventuell was mit zu tun haben. Man kam drauf, dass er in Russland geboren wurde, dass er 2003 nach Deutschland kam. Er hat eine Ausbildung gemacht als Elektroniker. Da hat man schon gedacht, okay, Elektroniker allein heißt ja noch nichts, aber es geht zumindest mal in die Richtung, dass man technisches Verständnis hat und irgendjemand musste die Bomben ja auch bauen. Dann kam man drauf, dass der im Technikbereich des Universitätsklinikums in Tübingen arbeitet und er nahm, das hat man dann auch gemerkt, 40.000 Euro Kredit auf, um Aktienoptionen zu erwerben. Und dann hat sich die Schlinge natürlich so ein bisschen um seinen Hals zugezogen.
Auch alles nicht, ja, so clever, ne? Wenn man das mal so von außen, du ganz
einen Anschlag zu planen.
Ja,
oder
sowieso. Ich meine, dieser ganze Plan, dass du mega auffällig 40.000 Euro Kredit aufnimmst, dass du diese Optionen eben kaufst, dass du ja am selben Tag eben, hast du erklärt, Mario, nur diese eine Option dann greift, die er gekauft hat. Das ist schon selten dämlich.
Ja, gut, über Sinn und Unsinn von...
Keine Frage, aber trotzdem, wenn man es jetzt so hört, muss man schon sagen...
Das ist nicht das perfekte Verbrechen.
Ja, ja.
Nee, das auf gar keinen Fall. Aber man muss sagen, er hat zumindest sich einen Plan geschmiedet und der besagt auch, dass er eigentlich den Verdacht von sich weg lenken wollte. Denn man hat in der Nähe des Tatorts ein Schreiben gefunden, beziehungsweise eigentlich waren es dann mehrere angebliche Bekennerschreiben, die man gefunden hat. Das eine, das man da in der Nähe gefunden hat, hat hingedeutet auf einen islamistischen Hintergrund. Die SZ hat damals darüber geschrieben, das ist ein Brief voller Ungereimtheiten. Also man hat schon gemerkt, das stimmt eigentlich nicht so ganz. Der Kerl, also Sergej W., war wohl ein paar Wochen vor der ganzen Geschichte in Belgien, hat in Belgien Lebensmittel und ähnliche Sachen eingekauft und dann in der Nähe des Tatorts liegen lassen, sodass man den Verdacht vielleicht auf jemanden aus Belgien, auf eine Terrorzelle aus Belgien lenken kann und so weiter. Also deswegen meinte ich, dass er hat sich was gedacht. Es war natürlich Völlig absurd und völlig abstrus, diese Gedanken, aber er wollte den Verdacht von sich weglenken. Er hat übrigens, das muss ich noch dazu sagen, Mitte März, also ein paar Wochen vor dem ganzen Attentat hat er sich schon im Mannschaftshotel in Dortmund für 2 Termine eingebucht. Der wusste nämlich da noch nicht, wann das Hinspiel ist und wann das Rückspiel. Also hat er sich schon mal 2 Optionen quasi auf dem Zimmer geben lassen. Und die Mitarbeiter des Hotels sagen, dass er unbedingt ein Zimmer haben wollte mit Blick auf die Straße. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass alles so danach aussieht, dass die Fernzündung per Handy gesteuert wurde. Und deswegen, ja, hat man recht schnell gemerkt, das muss derjenige sein. Aber, wie sagt man das in True Crime, er war kaltblütig, kann man glaube ich sagen. Denn nach der Tat hat er sich von der Polizei ganz easy und ganz locker befragen lassen im Hotel. Er ist nicht nach dem Anschlag gegangen, er ist da sitzen geblieben. Die Rechnung hat gezeigt, dass er noch ein Steak bestellt hat und sich massieren ließ. Und dann ist er einige Tage später festgenommen worden. Es war, ich glaube, es war am Freitag, die Woche drauf, weiß nicht mehr ganz genau. Aber wir hören jetzt mal dazu die offizielle Stellungnahme.
Wir haben heute Morgen einen 28-jährigen deutschen und russischen Staatsangehörigen durch Beamte der GSG 9 der Bundespolizei festnehmen lassen. Wir verlegen ihm daher versuchten Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung zur Last.
Das ist es eben, ne? Du hoffst, dass Aktienkurse runtergehen und bringst dafür um. Also das ist einfach, ich weiß noch ganz genau, als damals die Sprecherin der Staatsanwaltschaft das so verlesen hat, natürlich ist es ja klar, wenn du so einen Bombenangriff, so einen Anschlag, so ein Attentat ausübst, dann geht es darum, Leuten zu schaden. Aber wenn man sich das dann nochmal so anhört, in diesem Beamtendeutsch, versuchter Mord. Also das ist dann wirklich, da saß ich da dann in der Redaktion und dachte wirklich, ja, scheiße, das Ziel war, die dann, also da jemanden umzubringen.
Ja, und
also
Mario,
das ist einfach, das ist ja, also, na klar, und man kann jetzt sagen, und das alles nur für Geld. Ja, klar, gut, Geld regiert die Welt, ne, ist schon klar, aber das ist so krank und abgefahren.
Ja, Mario hat ja eben seine perverse Gedankenwelt ja auch ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn er nach dem Anschlag sich erstmal massieren lässt und noch ein Steak isst. Alles sehr kaltblütig.
Also, weil ihr es gerade angesprochen habt, wegen des Geldes kann es am Ende sich zumindest nicht für ihn gelohnt haben, denn die Aktie des BVB ist zwar ein bisschen runtergegangen, aber nicht so sehr, wie er es gehofft hatte. Er hat 5.800 Euro damit wohl gewonnen. Aber
vielleicht,
er hat,
weil ja keiner verstorben ist. Weißt du ja nicht, ne? Vielleicht wäre die Aktie weiter noch runtergefallen, wenn wirklich noch mehr passiert wäre. Weiß man ja nie.
Man weiß es beim Aktienmarkt wirklich nicht. Jedenfalls hat es sich für ihn finanziell nicht gelohnt, natürlich menschlich und so weiter schon gleich 5-mal nicht, aber er hat auch noch jede Menge dann Schadensersatz zahlen müssen und Schmerzensgeld und was weiß ich was alles. Es gab im Januar 2018, wir haben es vorhin schon noch kurz angesprochen, den Gerichtsprozess, da war auch dann eben Marc Bartra als Zeuge anwesend. Olli, du hast glaube ich auch noch andere Namen genannt, ich glaube Guerrero hast du gesagt.
Guerrero war da, Bender war da,
genau,
Weigel war da. Ja.
Es waren einige da, nur bei Bartra war es besonders schwierig anzuschauen, sage ich jetzt mal, weil er natürlich derjenige war, der die größten Verletzungen davongetragen hat. Er saß nicht weit entfernt vom Attentäter, da waren nur ein paar Meter dazwischen. Bartra hat ihn nicht angeschaut und dann hat Sergej W. ein paar Worte an Bartra gerichtet. Er hat gesagt, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen für das, was ich Ihnen angetan habe. Es tut mir leid. Und dann hat Marc Bartra nur den Kopf geschüttelt und ja, abgewunken, kann man sagen. Mehr war es nicht. Am 9. Tag des Landesgerichts hat er gesagt, also Sergej W., was er eigentlich wollte. Und er hat gesagt, ich wollte ein Szenario entwickeln wie in Paris. Ich wollte eine große Medienwirkung erzielen mit der Nachricht Bombenattentat auf Mannschaftsbus, sodass die Anleger Panik bekommen und ihre Borussia Dortmund Wertpapiere verkaufen. Also er hat es dann wirklich zugegeben, dass er genau das im Sinn hatte. Er hat auch im Oktober 2016 schon begonnen, Zutaten zu kaufen für eine Splitterbombe mit Fernzündung. Er hat das gekauft in Elektronikmärkten, in Baumärkten. Das kann man ja, ja meistens, wenn man mit Karte zahlt, recht leicht nachvollziehen. Er hat sich Anfang März, also einen Monat vorher schon mal, in das Dortmunder Hotel auch eingemietet, um einfach nur vor dem Champions League Heimspiel, ich glaube, das war damals, wenn ich mich nicht täusche, gegen Benfica Lissabon. Olli, vielleicht weißt du das noch, aber auf jeden Fall hat er sich da schon mal eingemietet und hat die Installation der Bombe quasi und der Zündung durchgespielt und hat aus einem benachbarten Wäldchen die Abfahrt des Busses beobachtet. Also dieser ganze Plan, der ist nicht spontan entstanden, das war keine Kurzschlussreaktion. Ist ja völlig logisch, wenn man eine Bombe vorher baut und das Ganze schon plant, dass es keine Kurzschlussreaktion ist. Aber es hat ihn letztendlich ins Gefängnis gebracht, nämlich das Ende der Geschichte ist nicht lebenslang, aber 14 Jahre Haft hat er bekommen wegen versuchten Mordes in 29 Fällen.
Ja, Mario, erstmal vielen Dank für die juristische Aufarbeitung. Das ist sicherlich eine Menge Stoff, den man da durchgehen muss. Olli, was mich interessieren würde, du als Dortmund-Fan, denkst du, unabhängig von diesem Anschlag an diese Zeit auch eher schlecht zurück, weil du sagst, es hat damals einen krassen Bruch erfahren, der Dortmund vielleicht sogar bis heute noch beschäftigt?
Ja, ich habe ja ganz am Anfang der Folge, glaube ich, mal gesagt, dass es ein Happy End gab. Damit meine ich natürlich in erster Linie, dass alle überlebt haben, dass Marc Bartra es dann auch wieder besser ging und vor allem, als er dann auch nach Spanien gewechselt ist, da dann auch vom Kopf her wieder besser geht und er jetzt immer noch bei Betis Sevilla spielt. Aber ich meinte auch als Fan, wenn man jetzt mal auf Sportliche schaut, dass sie am Ende dieser wirklich dieser Saison, die ja dieses Lowlight, diesen Schreckmoment hatte Mitte April, dass sie da noch den DFB-Pokal geholt haben. Ein weinendes Auge ist natürlich dabei, weil sie Thomas Tuchel dann, ich muss dazu sagen, ich bin großer Thomas Tuchel-Fan, also ich bin Fan des Trainers Thomas Tuchel, so, dass sie ihn dann nach diesem gewonnenen Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt entlassen haben. Er hatte ja noch einen Vertrag, dann haben sie ihn aber entlassen, weil es halt Zerwürfnisse gab. Und das finde ich ganz interessant am Ende dieser Folge, wo ja eigentlich so viel aufgeklärt wurde. Ne? Mario hat uns erzählt, genau den Tathergang und die Planung und auch das Resultat, nämlich die Haftstrafe. Und das, was halt so nachhallt von diesem Anschlag, ist immer noch so ein bisschen im Dunkeln, nämlich die Entlassung Thomas Tuchels. Denn wir haben Thomas Tuchel vorhin schon gehört, er hat gesagt, wir werden hier behandelt, als wenn eine Bierdose gegen den Bus geschmissen worden wäre und schön morgen spielt er wieder 1845.
Und das war, glaube ich, jetzt nicht rein in Richtung UEFA, sondern vor allem...
Genau. Denn es gab ja diesen Reinhard Raubalton, der gesagt hat, es sind alles Profis, schaffen sie schon, so ungefähr. Und Thomas Tuchel hat sich sehr schnell in der Öffentlichkeit so hingestellt, als Trainer, der mit im Bus saß, ja, der mit involviert war, im Gegensatz zu vielen Oberen, also Watzke, Raubal und Co. Und auch einer, der sich vor seine Mannschaft stellt. Und im ersten Moment dachten deswegen alle, ja, also, oder haben sich deswegen sehr viele, vor allem auch Fans und Sympathisanten des Vereins, vor Thomas Tuchel gestellt oder hinter Thomas Tuchel gestellt. Die haben gesagt, ja, Tuchel hat recht, wie können die denn alle nur? Und dann gab es aber ein Buch des Journalisten Pit Gottschalk, der mittlerweile Chefredakteur ist von Sport1, hat in seinem Buch Kabinengeflüster als erster, soweit ich weiß, als erster darauf hingewiesen oder enthüllt, dass Thomas Tuchel eben nicht gegen eine zeitnahe Neuansetzung gewesen sein soll, sondern der das so ein bisschen in Kauf genommen hat, der angeblich, ich zitiere jetzt oder beziehungsweise berufe mich jetzt auf das Buch von Pit Gottschalk, der eben nicht dagegen war, sondern der gesagt hat, ja, dann spielen wir eben wieder, der dann erst hinterher in der Öffentlichkeit sich so hingestellt hat, als derjenige, der dagegen war. Vielleicht auch, weil er gemerkt hat, wie die öffentliche Meinung ist oder wie die Meinung in der Mannschaft ist. Aber es gab eine Unterredung mit der Mannschaft und da wurde den Spielern freigestellt, ob sie denn wieder spielen wollen. Und am Morgen danach, also am Morgen des Tages, wo das Spiel nachgeholt wurde, da haben dann Marco Reus und Gonzalo Castro, der damals noch beim BVB war, haben Bedenken geäußert. Und im Rahmen dieser Aussprache, da flossen auch Tränen. Und laut des Buches von Pit Gottschalk soll Thomas Tuchel die Kabine verlassen haben mit dem Satz, und mit diesen Weicheiern soll ich bald die Bayern schlagen? So. Und wie gesagt, das ist jetzt alles sehr vage, aber wenn das wirklich so gewesen sein soll, dann kann man zumindest eher, es gibt ja viele Fans, die bis heute nicht ganz verstehen, warum Thomas Tuchel entlassen wurde, dann kann man es zumindest eher nachvollziehen. Es soll vorher schon einen Bruch gegeben haben zwischen Michael Zorc und dem damaligen Chef-Scout Sven Mislintat und eben Thomas Tuchel. Thomas Tuchel hat irgendwann quasi Sven Mislintat Dortmund-Brakel-Verbot erteilt. Also Dortmund-Brakel, das ist der Ort, wo das Trainingszentrum des BVB ist. Und dort soll Sven Mislintat dann der Eintritt verwehrt worden sein, eben von Thomas Tuchel, weil Watzke und Co. sich hinter Tuchel gestellt haben. Aber irgendwann wurde es einfach zu viel. Irgendwann hat auch soll Thomas Tuchel eine böse SMS über Mislintat und Zorc aus Versehen an Zorc geschickt haben. Und er wollte sie eigentlich an seinen Berater schicken. Und Zorc war erschüttert, so heißt es. Aber man habe sich nochmal hinter den Trainer gestellt und an ihm festhalten wollen. Dann kamen aber diese ganzen Geschichten rund um den Anschlag und dann wurde entschieden, dass Thomas Tuchel trotz des Pokalsiegs nicht mehr bleiben dürfe. Und es gab einen offenen Brief von Hans-Joachim Watzke, den will ich jetzt mal zitieren. Es geht bei der Wahrnehmung von Führungsverantwortung, und da unterscheidet sich Borussia Dortmund keineswegs von jedem anderen Sportverein oder Unternehmen, nicht ausschließlich um das Ergebnis. Es geht immer auch um grundlegende Werte wie Vertrauen, Respekt, Team- und Kommunikationsfähigkeit, um Authentizität, um Identifikation. Und ganz am Ende sagt er, es geht um Verlässlichkeit und Loyalität. Und das ist eigentlich so das, was, Hans, du hast mich vor, ich rede jetzt schon relativ lange, es tut mir leid,
vor einer halben Stunde
gefragt, ob das auch ein Bruch war, den Borussia Dortmund bis heute verfolgt. Und ja, das war's. Meiner Meinung nach ist es das immer noch. Sascha hat vorhin im Interview von einer Zäsur gesprochen und es war auf jeden Fall so, weil wenn das stimmt, dass Thomas Tuchel sich nach innen total anders gezeigt hat als nach außen, dass er eben nicht derjenige war, der Spielerversteher und so weiter, wie er sich nach außen präsentiert hat, dann ist so eine Entlassung beziehungsweise eine Kündigung nachvollziehbarer. Danach hat man es dann mit Peter Bosch und Peter Stöger und Lucien Favre und jetzt Edin Terzic und bald Marco Rose immer wieder probiert. Man konnte allerdings nicht an die Erfolge und die Spielweise anknüpfen, wofür Thomas Tuchel verantwortlich war beim BVB. Also man kann schon sagen, dass das auf jeden Fall eine Zäsur war, ein Bruch war, unter dem Borussia Dortmund sportlich zu leiden hatte. Wenn das allerdings alles so stimmt, wie es Pet Gottschalk geschrieben hat in seinem Buch, dann kann man sagen, aus menschlicher Sicht absolut nachvollziehbar.
Ich habe mich gerne zurückerinnert an die SMS, nicht weil das Thomas Tuchel passiert ist, sondern einfach nur, weil das so eine kuriose Anekdote ist, die jedem von uns auch vielleicht schon mal passiert ist oder passieren könnte, dass man einfach jemandem eine WhatsApp oder eine SMS schreiben will und dann kommt die beim Falschen an. Das ist die peinlichste Situation der Welt, wenn was Peinliches drinsteht zumindest, was Unangenehmes, aber wenn es dabei, ich glaube, das war irgendwie, als es um Transferpolitik ging und Tuchel irgendwie unzufrieden war oder so.
Genau, genau.
Boah, ey, stell dir doch mal die Situation vor, du sitzt da und dann sitzt aber der Zorc neben dir und dann schaut der dich auf einmal an und dann schaust du auf dein Handy und siehst, oh, die habe ich jetzt an Susi Zorc geschickt, die falsche Susi.
Mario, wie ist denn das? Oh Mann, wie ist denn das? Du saßt damals in der Planungsredaktion bei Sky an diesem Abend, um jetzt mal so langsam auf die Zielgerade einzulaufen. Hast du dich sofort zurückerinnert an diesen Abend? Also warst du wieder bei Sky und hast die Telefonanrufe noch und nöcher bekommen und hast planen müssen, was machen wir am nächsten Tag? Was war so dein Gefühl bei der Vorbereitung, sage ich mal?
Ja, also ich weiß nicht mehr exakt, wann ich zum ersten Mal davon erfahren habe, dass da was passiert ist. Ich habe echt die letzten Tage viel überlegt. Ich weiß natürlich noch, dass ich an dem Abend dann eigentlich stundenlang am Telefon hing und mit allen Reportern von Sky damals telefoniert habe, die auch nur in der Nähe von Dortmund leben, um sie dorthin zu schicken oder auch um Informationen zu bekommen. Es gab dann, wie gesagt, auch das Angebot, dass man Filmmaterial von irgendwem kauft, der da in der Nähe gerade zufällig oder halt recht schnell zumindest angekommen ist. Das war wirklich ein total kurioser Abend. Aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist mir dann bei der ganzen Paris-Geschichte mit Uli Köhler, der dann im Stade de France fest saß, auch nochmal passiert. Da saß ich dann bei der Arbeit bis 4 Uhr morgens, bis Uli endlich mit seinem Kameramann sicher im Hotel war. Also das sind schon so Sachen, irgendwie ist man natürlich in München in der sicheren Redaktion und es kann einem nichts passieren, aber andererseits hat man natürlich dann schon auch irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl, wenn man mit den Leuten vor Ort spricht und denkt, hoffentlich geht da alles gut. Also das sind wirklich so Arbeitstage, die werde ich nicht vergessen, obwohl ich, wie gesagt, in München in der Redaktion saß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hans, du warst ja in dem Fall, hast du, glaube ich, gesagt, an dem Abend auch bei Sky in der Redaktion, wie das für dich war.
Ja, also das war eben so eine Vermutung eingangs, dass ich in der Redaktion war und vielleicht war es auch nur der Tag darauf, denn das Thema hat ja dann auch Sky und alle anderen Sportmedien lange beschäftigt.
Was hast du denn mitgenommen, Hans?
Ich muss feststellen, nach dieser Folge, vor allem auch, weil wir jetzt über beide Seiten sehr ausführlich gesprochen haben, mit Sascha, mit Mario, mit dir, du hast es, finde ich, hinten raus nochmal sehr gut aus Dortmunder Sicht eingeordnet, wie so die Auswirkungen gewesen sind auf die gesamte Vereinsstatik, will ich mal sagen. muss man einfach festhalten, also was den Anschlag angeht, haben die Behörden in Gestalt des der Bundesanwaltschaft und auch des BKAs eine sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet, denn man hat sich durch diese ganzen, sagen wir mal, Nebelkerzen nicht verwirren lassen. Es war, glaube ich, auch damals im Vergleich zu anderen ähnlichen Ereignissen wenig Hysterie im Umfeld. Man hat das alles sehr sachlich bearbeitet und dann eben auch sehr schnell einen mutmaßlichen Täter präsentiert und ihn später verurteilt. Auf Seiten der Dortmunder, also die sportliche vereinsinterne Aufarbeitung, ist bis heute für mich ein großes Rätsel. Also Thomas Tuchel war sportlich einer der besten Trainer, die Dortmund jemals hatte. Sie hatten mit Watzke als auch mit Zorc sehr erfahrene, medial erfahrene Aushängeschilder, die natürlich mit so einer Situation auch erstmal überfordert sind, aber die natürlich gerade mit diesem Slogan echte Liebe und Ruhrgebiet und wir sind der große BVB, glaube ich, im Nachhinein mit dieser Situation hätten anders umgehen müssen. Denn am Ende willst du als Fan natürlich auch eine gewisse Transparenz und dieser ganze Abgang von Tuchel, Marc Bartra, der dann, der den Verein verlässt. Ich bin da jetzt nicht so intern drin wie vielleicht ein Pit Gottschalk, aber es hat, finde ich, alles so einen leichten Nachgeschmack. Und ich glaube auch, dass bis heute da noch sehr, sehr viele, also psychologisch sowieso, sehr viele Spieler diese Ereignisse verarbeiten müssen. Aber dass da auch, glaube ich, so in den ganzen Strukturen, was das Thema Vertrauen angeht, sehr viel kaputt gegangen ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Vor allem,
wenn Olli, wie ist es für dich als BVB-Fan, wenn du heute drüber nachdenkst?
Also ich muss sagen, ich habe, und diesmal fasse ich mich deutlich kürzer, versprochen, ich hatte zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm dieses angebliche oder dieses Bekennerschreiben oder diese Bekennerschreiben. Und ich bin da absolut Hans Meinung. Ich war damals schon und bin jetzt, auch wenn ich das von dir jetzt höre, Mario, sehr, sehr beeindruckt, wie ruhig das Ganze abgelaufen ist hinter den Kulissen. Denn wir erinnern uns alle noch, bei anderen eben nicht sportbezogenen Anschlägen oder so, da hast du sofort bei Twitter die Spekulation und hast die Vermutung und dann die politische Partei äußert sich und der äußert sich und das passiert und dies passiert. Aber hier fand ich das sehr, sehr besonnen. Ja, und es wundert mich schon fast, weil ja auch 2017 Twitter schon da war und auch die Empörungskultur beziehungsweise Spekulationskultur. Also von daher bin ich sehr, sehr beeindruckt von der Ruhe, dass man sich hat nicht ablenken lassen. Ich weiß noch ganz genau, dass an dem Abend selber noch neben Sascha Fligge halt auch noch ein Verantwortlicher von der Dortmunder Polizei oder ich weiß gar nicht, ob das LKA war, der sich auch geäußert hat, ja, es geht um einen Anschlag und ja, es geht gegen Borussia Dortmund. Weitere Sachen werden wir in den kommenden Tagen präsentieren. Und da gab es keinen Aufmerksamkeitsgeheische und Effekthascherei und so. Also das fand ich wirklich sehr beeindruckend und finde ich jetzt auch wirklich sehr beeindruckend. Aus sportlicher Sicht, glaube ich, habe ich alles eben gerade schon oder personeller Sicht gesagt.
Da kann man vielleicht noch ergänzen, dass natürlich die UEFA oder der Fußball im Gesamten jetzt ja auch in dieser ganzen Corona-Zeit sich ja über diese Krone aufsetzt. Wir sind irgendwo am Ende Besänftigung für
ja,
das
wir
Volk,
bringen Menschen
ne?
zusammen.
So,
genau.
Und wir wollen die Leute unterhalten und Hauptsache der Fußball rollt weiter. Nicht vergleichbar, ganz wichtig, das zu erwähnen, aber damals eben auch zu argumentieren, naja, zum einen sind es Fußballer, die brauchen das jetzt, um sich abzulenken und zum anderen ist es ja vielleicht auch für die Spieler selbst auf dem Platz, aber eben auch für alle anderen, die beteiligt, die betroffen sind, jetzt eine ganz gute Berieselung.
Und über die UEFA redet heute übrigens keiner. Es reden alle über Watzke versus Tuchel, ne? Und dann wird man immer wieder, ach ja, Marc Bartra, schön, dass es ihm gut geht, aber über diese UEFA-Geschichte, also darüber Show must go on und so weiter. Pff, also ganz ehrlich, also da habe ich jetzt seit in diesen 4 Jahren, die es jetzt ziemlich genau sind, habe ich nichts darüber mehr gehört. Ja. Ich hoffe, dass so etwas nie wieder passiert. Und wenn, dann hoffe ich, dass die UEFA dann nicht so reagiert, wie sie vor ziemlich genau 4 Jahren reagiert hat. Aber das steht in den Sternen, weil auch jetzt oder in 3 Jahren oder wann auch immer so etwas nochmal passieren könnte, geht's immer um Geld und weniger um Menschen.
Mario, das Thema sicherlich nicht so einfach, was grundsätzlich den Inhalt angeht. Wir haben ja hier bei Nachholspiel sehr oft aufwendige Themen, aber gerade wenn sie sich rund um, sagen wir mal, Nicht-Fußball-Themen auch drehen, dann bedarf es da, finde ich, auch besonders viel Konzentration. Und insofern, Dankeschön dafür. Olli, du hast als Dortmund-Fan heute auch sehr guten Input geliefert.
Wenn, apropos Dortmund-Fan, wenn ihr zu Hause Dortmund-Fan seid oder damals, warum auch immer, wenn ihr nicht Dortmund-Fan seid, damals im Stadion wart oder in der Nähe wart oder sonst irgendwelche Erfahrungsberichte teilen wollt, immer her damit. Bei Instagram, bei Twitter, verlinkt uns oder schickt es uns als Direktnachricht oder von mir aus auch an nachholspiel@gmail.com. Es interessiert mich wirklich sehr. Nächste Woche verspreche ich euch, versprechen wir euch, geht es um Fußballspiel und nicht nur um ein Fußballspiel, sondern Hans, um 4 Fußballspiele. Denn es soll Ende April, Anfang Mai in einem gewissen Jahr 4 sehr, sehr spannende Fußballspiele gegeben
haben. Los Vojos.
Los Vojos in Norddeutschland. Die meisten von euch wissen schon, worum es
geht. Mario, du musst übrigens nur so ein kleiner Hinweis für dich. Ich will auch ein bisschen Druck aufbauen zum Ende der Folge. Also Paulo Rink hat uns jetzt geteilt. Wer war nochmal dein großes Idol?
Mein Lieblingsaccount ist Nachholspiel. Ich hoffe, dass Olli mich irgendwann teilt. Und dann
reden wir ja bald mal über den Schweizer Fußball, über den FC Basel. Ja. Wer weiß.
Das wäre was. Wir können auch gerne sonst mal wieder einfach so über einen Schweizer Sportler sprechen. Aber ich wollte es heute extra nicht sagen.
Ja, ich bin stolz auf dich.
Sehr schön. Mario, also, Sandplatz-Saison geht los. Wir sehen Roger bald.
Vielen Dank, Mario. Vielen Dank fürs Zuhören euch zu Hause. Und wir hören uns nächste Woche bei Folge 85 dann. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.